Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe das Vorrecht, heute Morgen über das Thema Tel Hazor und Tel Dan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel, sprechen zu dürfen. Hier sehen Sie die Hügel von Hazor. So hat das wohl während Jahrhunderten in der Vergangenheit ausgesehen. Aber unter diesen Tels, hebräisch für Hügel, da haben sich Geheimnisse von Jahrtausenden verborgen gehalten. Tel Hazor befindet sich, wie Sie hier auf der Karte sehen, ganz im Norden Israels, einige Kilometer nördlich des Sees Genezareth. In der Vergangenheit war der Ort bekannt unter dem arabischen Namen Tel El-Keda. Aber als man dann Tel El-Keda begann, archäologisch zu untersuchen, wurde klar, dass das identisch ist mit dem biblischen Ort Hazor. 1875 hat Leslie Porter zum ersten Mal diesen Ort identifiziert mit der biblischen Stadt Hazor. 1928 hat der berühmte Archäologe John Garstang kleine Grabungen durchgeführt. Aber ausführliche Arbeiten wurden erst durch Yigael Yadin ausgeführt, 1955 bis 1958 und dann nochmals in den Jahren 1968 bis 1969. Aber ab 1990 gab es dann noch eine viel gründlichere Ausgrabungszeit unter der Leitung von Amnon Ben-Tor. Wir werden sehen, dass Hazor uns sehr schön die Zeit dokumentiert, die der biblischen Zeit von 1800 bis 732 vor Christus entspricht. Wir werden sehen, dass dort in den Schichten genau das hervorkommt, was die Bibel berichtet über den geschichtlichen Ablauf. Zuerst haben wir in der Bibel die Zeit der Kanaaniter in Hazor. Doch dann kam die Zeit Josuas, dann die Epoche der Richter, danach kam die Zeit von König Salomo und darauf folgend die Zeit des Königreiches der 10 Stämme und schließlich die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien in die Gefangenschaft. Nun, es ist ganz wichtig, dass wir bei diesen archäologischen Untersuchungen die biblische Chronologie im Auge halten. Und das wurde in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt und das hat dazu geführt, dass Sie wahrscheinlich auch über die Medien so in den vergangenen Jahren immer wieder gehört haben, dass all die Dinge im Zusammenhang mit dem zweiten Jahrtausend vor Christus überhaupt nicht mit der Bibel zusammenpassen. Dass es da voller Widersprüche sei zwischen dem, was die Bibel sagt und erzählt und dem, was man in der Archäologie findet. Nun, das ganze Problem dieser Widersprüche hing zusammen mit einer falschen Chronologie. Und zwar hat man seit dem 19. Jahrhundert den Auszug der Israeliten aus Ägypten angesetzt auf etwa 1250 vor Christus. Aber wenn Sie in der Bibel die Chronologie, und ich muss betonen, die Bibel hat ein geschlossenes chronologisches System von Anfang bis zum Schluss, bis hinüber zum Neuen Testament. Wenn Sie die Chronologie durchrechnen der Zahlen in der Bibel, dann ist der Auszug aus Ägypten überhaupt nicht um 1250 anzusetzen, sondern um 1606 vor Christus. Nun, wenn Sie das als gegebene Chronologie nehmen, dann stellen Sie plötzlich fest, und alles stimmt überein mit der Chronologie der Archäologie, außerhalb der Bibel. Dort war der Knackpunkt. Man hat also der Bibel eine falsche Chronologie unterschoben, und dann hat man als Atheisten und Skeptiker triumphierend gesagt, seht ihr, es stimmt überhaupt nicht mit der Bibel überein, was wir da ausgraben. Aber sobald sie die Chronologie der Bibel nehmen, passt alles. Und das werden sie sehen, heute Morgen, im Zusammenhang mit diesen zwei Orten, Tel Dan und Tel Hazor. Nach einer strengen biblischen Chronologie kam nämlich Abraham, der Stammvater Israels, in das Land Kanaan im Jahr 2036 vor Christus. Und der Auszug aus Ägypten war exakt 430 Jahre später, wie das Galater 3 im Neuen Testament sagt. 1606 vor Christus. Dann kam nach der 40-jährigen Wüstenwanderung die Landnahme unter Josua im Jahr 1566 vor Christus. Und die Zeit der Richter, eine Epoche von 450 Jahren, die fällt dann in die Zeit 1546 bis 1096 vor Christus. Und dann kamen die Jahre der Regierung von König Saul, 40 Jahre, David 40 Jahre und Salomo 40 Jahre. Und danach spaltete sich die Nation Israel in zwei Nationen. Israel die 10 Stämme und Juda die 2 Stämme im Süden. Das war 976 vor Christus. Und schließlich im Jahr 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier zerstört. Dieses Jahr 586 vor Christus müssen Sie sich gut merken. Denn das ist ein ganz wichtiger Verknüpfungspunkt zwischen Bibel und außerbiblischer Geschichte. Dieses Datum ist durch zahlreiche astronomische Beobachtungen wirklich eindrücklich gesichert worden. Und zwar gibt es nämlich von den Babyloniern Keilschrifttafeln, die verschiedene Planetenbeobachtungen enthalten, aufgrund der man in der Lebenszeit von Nebukadnezar dieses Jahr der Zerstörung Jerusalems exakt datieren kann. 586 vor Christus. Und wenn Sie von diesem Fixpunkt eben die biblischen Zahlen zurückrechnen, dann kriegen Sie genau diese Zahlen, wie ich sie hier vorgestellt habe. Sie können dazu auf meiner Homepage www.rogelini.ch zwei Skripte gratis runterladen über die Chronologie des Alten Testaments und die Chronologie der Könige Israels und Judas. Da handelt es sich um eine Excel-Tabelle. Das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung, um zu einem fruchtbaren Ergebnis in der biblischen Archäologie zu kommen. Hier sehen Sie ein Luftbild von Tel Hazor. Und da sehen Sie schon etwas von den Ausgrabungen. Wie gesagt, Tel bedeutet im Hebräischen Hügel. Im Arabischen ist dieses Wort auch gebräuchlich. Aber nicht, es bezeichnet nicht einen natürlichen Hügel, sondern, was man in Deutsch gut nennen kann, einen Zivilisationsschutthügel. Ich war im Nahen Osten war das üblich. Irgendwo haben sich Menschen zum ersten Mal angesiedelt. Später wurde diese Siedlung zerstört und dann baute man auf den Trümmern eine neue Siedlung. Als die wieder zerstört wurde, auf den Trümmern baute man wieder eine Siedlung. Und so bildete sich im Lauf der Zeit eben ein Zivilisationsschutthügel. Das ist wirklich markant und typisch für den Nahen Osten. In Hazor kann man 21 Besiedlungsschichten unterscheiden. Nun, Sie sehen hier eine grafische Darstellung von einem Tell. Und Sie sehen jetzt, wie wichtig es ist beim Graben, dass man die verschiedenen Schichten ganz klar unterscheidet, weil hier ganz eindeutig gilt, je tiefer unten, desto älter. Ja, also da gibt es nicht wie in der Geologie Umfaltungen, sodass eben auch eine jüngere Schicht unter der älteren liegen kann. Nein, in der Archäologie ist das immer ganz eindeutig. Und aufgrund der Scherben, der Tongefäße, kann man bei jeder Schicht feststellen, welche Art von Gefäßen und Krügen waren in dieser betreffenden Zeit gerade Mode. Denn das hat sich dauernd geändert. Und so kann man eben eine Schicht in Tel Hazor zum Beispiel vergleichen mit einer Schicht in Tel Dan oder in Jericho oder wo auch immer. Und wenn man sieht, oh, in dieser Schicht hat man genau die gleiche Mode, dann kann man zu Recht annehmen, dass diese Schichten sich zeitlich entsprechen. Damit kann man eine relative Chronologie aufbauen. Das ist noch nicht eine absolute, aber das ist schon ganz wichtig als relative Chronologie. Es gibt ein anderes Mittel, um auch noch eine absolute Chronologie aufzubauen. Tel Hazor war die größte Stadt in der kanaanitischen Zeit. Also darum lohnt es sich, dass wir heute Morgen so viel Energie auf Tel Hazor verwenden. Die ganze Stadt Hazor umfasste einst 80 Hektar. Die Oberstadt und die Unterstadt zusammengerechnet. Also zu biblischen Zeiten gab es hier 15.000 Einwohner. Also ich muss sagen, in der Zeit der Kanaaniter, in der Zeit, als dann Josua Hazor erobert und zerstört hatte. Nach Josua 11, Vers 10 war Hazor die Hauptstadt der Königreiche von Kanaan. Ich muss ganz kurz erklären, das Typische in der kanaanitischen Zeit war die Existenz vieler kleiner Königreiche nebeneinander. Also in jeder größeren Stadt gab es einen König. Und dazu, zu diesem Königreich, gehörten dann die umliegenden sogenannten Tochterstädte. Aber das größte Königreich all dieser vielen Königreiche in Kanaan war eben Hazor. Wir sehen hier die Oberstadt, die Akropolis und die Unterstadt, die viel weniger archäologisch bearbeitet worden ist. Nun lesen wir im Buch Josua in der Bibel, wie Josua in der Zeit um 1560 herum diese Stadt erobert hatte. Josua 11, Vers 1. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, da sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Shimron, und zu dem König von Akshaf, und zu den Königen, die gegen Norden waren, im Gebirge und in der Ebene südlich von Kinnerot, und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor gegen Westen, zu den Kanaanitern gegen Osten und gegen Westen, und zu den Amoritern und den Hethitern und den Perisitern und den Jebusitern im Gebirge. Und zu den Hevitern am Fuße des Hermon im Land Mizpah. Hier sehen Sie effektiv, wie Kanaan aufgebaut war in viele Königreiche, die aber miteinander verbunden waren. Und das Hauptkönigreich war eben das Königreich von Jabin, König von Hazor. Ich lese weiter in Vers 4. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Heerlager mit ihnen, ein großes Volk, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und sehr viele Rosse und Wagen. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Meram, um mit Israel zu streiten. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel dahingeben. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Meram, und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Zidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim und bis in die Talebene von Mizpe gegen Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und nun in Vers 10 steht: Und Josua kehrte in selbiger Zeit zurück und nahm Hazor ein. Und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war vordem die Hauptstadt aller dieser Königreiche. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie sie verbannten. Nichts blieb übrig, was Odem hatte. Und Hazor verbrannte er mit Feuer. Ein wichtiger Hinweis: Hazor wurde also durch Feuer zerstört. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Und noch eine Erklärung, diese Völker kamen hier unter das Gericht Gottes, ausgeführt durch Israel. Warum? Nun, das hängt damit zusammen, in den Jahrhunderten zuvor, seit Abraham, hat Gott diesen Völkern die Gelegenheit gegeben, umzukehren von ihren Gräueln. Und einer dieser in der Bibel genannten Gräuel, den die Kanaaniter verübten, war Kindsopferung. Es war also ganz üblich, dass Kinder unter den Kanaanitern geopfert wurden. Und es gibt einen biblischen Grundsatz: Wenn der Mensch das Leben nicht mehr schützt, dann schützt Gott es auch nicht mehr. Und Gott gab also Jahrhunderte Gelegenheit, um umzukehren, und mit dem Auszug aus Ägypten und der darauf erfolgten Landnahme durch Israel war gewissermaßen die Gnadenzeit für die Kanaaniter abgeschlossen. Aber wir sehen, dass selbst dann im letzten Moment noch Leute umkehren konnten und verschont wurden, wie zum Beispiel die Hure Rahab und ihre Angehörigen in Jericho. Josua 2. Nun, ich lese weiter in Josua 11, Vers 12. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Nur alle die Städte, die auf ihren Hügeln, im Hebräischen steht, auf ihren Tells standen, verbrannte Israel nicht. Ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Nun, es ist sehr wichtig, wenn Sie also als Archäologe an die Ausgrabungen herangehen und plötzlich feststellen, oh, das sind ja viele Tells in Galiläa aus der Zeit nach der Bibel von Josua, aber die sind ja gar nicht verbrannt. Dann, und das wurde auch gemacht in der Vergangenheit, hat man die Schlussfolgerung gezogen, ja, das mit der Landeroberung gemäß dem Buch Josua, das stimmt gar nicht. Denn wir finden diese Zerstörungsspuren von Kriegen, in denen diese Städte verbrannt wurden, gar nicht. Richtig? Die darf man nicht finden. Denn nach der Bibel wurden diese Tells in der Zeit von Josua in Galiläa nicht verbrannt. In Josua 2 wird ausdrücklich gesagt, im Süden, auch Jericho wurde verbrannt. Dort hat man die Brandspuren auch gefunden. Und Bethel wurde auch verbrannt im Süden, aber im Norden nur Hazor. Nun, das ist sehr wichtig. Man muss die Bibel genau lesen, wenn man Archäologie betreibt. Und da hat man die Brandspuren auch wirklich gefunden. Sie sehen nun hier, mitten in den Ausgrabungen auf der Oberstadt, den mittelkananäischen Palast aus der Zeit 18. bis 16. Jahrhundert vor Christus. Nun, was Sie hier sehen, und sehen Sie auch die Brandspuren, das war der Palast von Jabin, Josua 11. Nun, Sie verstehen, wenn man eine falsche biblische Chronologie als Grundlage nimmt, dann bringt man diesen Palast nicht mit dem Jabin der Bibel in Verbindung. Und viele Archäologen, die in ihrem Gebiet wirklich Top-Leute sind, aber sich mit der Bibel zu wenig auskennen, haben die Verbindung nicht gemacht. Aber mit der korrekten biblischen Chronologie haben sie genau den Bezug. Und eben, dieser Palast wurde zerstört im 16. Jahrhundert vor Christus. Wann hat die Landnahme unter Josua stattgefunden? Eben im 16. Jahrhundert. Um 1566 bis 1560 vor Christus. Also hier verschiedene Ansichten des Palastes von Jabin. Übrigens hat man bei den Ausgrabungen in Hazor auch eine Tontafel gefunden. Ein kleines Fragment, akkadisch geschrieben. Und dort steht der Name Jabin drauf. Akkadisch Ibni ausgesprochen. Nun, es ist nicht klar, ob das nun dieser Jabin ist aus der Zeit von Josua oder noch ein früherer König von Hazor. Aber interessant ist, dass eben dieser selbe Name Jabin, den wir in der Bibel finden, auch auf dieser Tontafel zu finden ist. Nicht wahr? Sie wissen ja, dass oftmals Könige aus einer Dynastie denselben Namen tragen über Generationen. Darum also, ich möchte nicht da vorschnell eine Identifikation machen, die eben nicht korrekt wäre, denn man nimmt im Allgemeinen an, dass diese Tafel etwas älter ist. Aber in dem Zusammenhang ist nun Folgendes interessant. Wenn Sie die Bibel lesen, dann stellen Sie fest, nach dieser Zerstörung Hazors durch Josua haben die Israeliten diese Stadt nicht besiedelt, sondern die Kanaaniter haben dann dort wieder neu ihre Stadt aufgebaut. Und deshalb liest man dann im Buch der Richter, das eine spätere Zeit beschreibt, in Richter 4, liest man wieder von den Kanaanitern, die in Hazor wohnten. Und in dieser Zeit gab es auch einen König dort mit demselben Namen Jabin. Nun, so hätten wir zwei-, dreimal jetzt den Namen Jabin. Je nachdem, ob wir Jabin auf der Keilschrifttafel mit einem dieser zwei Könige identifizieren. Nun, drei ist auch noch nicht so viel, aber dass man sagen könnte, das war wahrscheinlich ein Lieblingsname in Hazor. Aber interessant ist das doch. Richter 4, Vers 1. Das ist die Zeit der Richterin Deborah. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor regierte. Und sein Heeroberster war Sisera und er wohnte zu Haroshet Goyim. Nun, Sie sehen, in der Zeit der Richter fielen die Israeliten ab von dem Gott der Bibel. Sie begannen, diese Naturgötter der Kanaaniter zu übernehmen und sie zu verehren. Und damit begannen sie eben auch, Kinder zu opfern. Das Leben wurde nicht mehr geschützt. Und so hat Gott auch Israels Leben nicht mehr geschützt. Und er gab sie in die Hand der Kanaaniter, sodass sie schwer unter den Kanaanitern leiden mussten. Und so haben wir hier eine Zeit, in der die Israeliten ganz speziell eben unter die Gewalt von Jabin, König von Hazor, kamen. Ich lese weiter, Richter 4, Vers 3. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Nicht wahr? In der Not beginnen sie plötzlich zu Gott zu rufen. Das machen ja viele Menschen heute auch. Gott ist für sie etwas Ähnliches wie die Feuerwehr. Man hat mit ihr nichts zu tun, außer man hat Probleme. Ja, aber es ist interessant, Gott antwortet auch da. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Also dieser König Jabin. Und dann steht in Vers 4, und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Dann in Vers 23, nachdem beschrieben wird, wie Gott dieser Prophetin Deborah zusammen mit einem Heerführer Israels schließlich Sieg gab über die Kanaaniter, da steht, so beugte Gott an selbigem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israel. Und die Hand der Kinder Israel wurde fort und fort härter über Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, ausgerottet hatten. Nun, nach der biblischen Chronologie, strengen Chronologie, starb dieser Jabin im Jahr 1380 vor Christus. Und Sie sehen, hier wird beschrieben, wie Israel also in einem Prozess immer stärker wurde gegen die Kanaaniter. Und das führte dann schon mal dahin, dass sie den König Jabin besiegen konnten. Es wird dann nicht weiter gesprochen über eine ausdrückliche Zerstörung Hazors, aber die Bibel macht hier deutlich, dass in einem Prozess wurde Israel gegen Hazor immer stärker. Und die Archäologie macht deutlich, der Palast, der spätere Palast in Hazor wurde im 13. Jahrhundert schließlich durch einen Großbrand verwüstet. Nun, hier sehen Sie im Luftbild den Ort des Palastes aus der mittelkananäischen Epoche, 18. bis 16. Jahrhundert. Das ist der Palast, der zerstört wurde durch Josua. Und dann, ein bisschen versetzt dazu, sehen Sie den Palast aus der spätkananäischen Epoche, das ist 16. bis 13. Jahrhundert vor Christus. Und das ist eben dieser Palast, der durch die Israeliten in der Folge des Sieges von Deborah über die Kananiter verwüstet wurde, durch einen massiven Großbrand. Nun gehen wir zu diesem Palast nach Hazor. Man hat ihn ganz besonders sorgfältig ausgegraben und ein bisschen wiederhergestellt. Sie sehen hier gleich den Eingang, der hinführt zum Thronsaal. Beachten Sie auch diese eindrücklichen Holzsäulen mit Steinsockeln am Eingang. Etwas ganz Typisches sehen Sie hier. Die Kananiter haben nämlich in ihrer Architektur so gearbeitet. Sie haben eine Kombination verwendet von Lehmziegeln, Gestein und Holz. Alles sehen Sie hier. Nicht wahr? Diese schönen Basaltgestein. Platten in den Fundamenten drin, dann die Lehmziegel dahinter, das Holz. Ich muss nicht alles kommentieren, die Bilder sprechen ja für sich, nicht wahr? Hier schauen wir jetzt aus dem Palast hinaus. Sehen Sie nochmals, beachten Sie diese Holzsäulen vor dem Eingang. Hier sehen Sie den Thronsaal mit dem wiederhergestellten Holzfußboden. Und wieder diese Kombination von Lehmziegel, dann eine Zwischenschicht mit Holz, Zedernholz und dann wieder Basalt. Also hier hauste dieser Jabin zur Zeit von der Richterin Deborah. Nun sehen Sie da beim Eingang eine sogenannte Höhe, also ein Ort, an dem die Kananiter ihren Göttern, dem Baal, der Aschera, der Astarte und so weiter, geräuchert und geopfert haben. Im Hebräischen nennt man diesen Ort eine Bama, eine Höhe. Ein Begriff, der sehr oft im Alten Testament vorkommt. Zum Beispiel, in einem ganz anderen Zusammenhang, 2. Könige 17, Vers 11, da heißt es von den Israeliten, die von Gott abgefallen waren, und sie räucherten dort auf allen Höhen. Hier ist das hebräische Wort Bama verwendet. Wie die Nationen, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte. Also wie die Kananiter. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn zu reizen. Also die Israeliten haben sehr oft diese Höhen von den Kananitern kopiert, übernommen. Aber viele Bibelleser können sich unter dem Begriff Höhen nicht viel vorstellen. Aber hier sehen Sie, die Archäologie ist auch hilfreich, um Dinge zu illustrieren, damit man sie sich konkret vorstellen kann. Jetzt hier sehen Sie den Durchgang von der Ober- zur Unterstadt aus der kananitischen Zeit noch. Und ich zeige Ihnen im Luftbild, wo das ist. Das hat man erst vor ein paar Jahren jetzt ganz neu ausgegraben. Und das ist in diesem Zusammenhang sehr interessant. Sie sehen hier den Durchgang, Sie sehen auch das Tor noch mit den Seiten, Torpfosten aus Gestein, nicht wahr? Und Sie sehen hier auf dem Weg in die Oberstadt hinauf eine Höhe, eine Bama. So ein leicht erhöhter Altar ist das. Und jetzt lesen Sie mal in einem ganz anderen Zusammenhang im Alten Testament, 2. Könige 23, 8. Und er, König Josia, riss die Höhen der Tore nieder, die am Eingang des Tores Josuas des Obersten der Stadt und die am Stadttore zur Linken jedes Eintretenden waren. Also da sieht man in 2. Könige 23, dass auch in späterer Zeit die Israeliten das von den Kanaanitern kopiert haben, dass man bei den Stadttoren solche Höhen errichtet hat. Und hier wird gesagt, dass also diese Höhe auf der linken Seite der Eintretenden war. Und nun sehen Sie, man kommt von der Unterstadt hinauf zur Oberstadt, zur Akropolis. Und auf welcher Seite auf dem Weg steht die Höhe? Auf der linken Seite. Sie sehen, so illustriert die Archäologie ganz kleine, feine Details des Bibeltextes. Nun, wenn Sie eben durch die Schichten sorgfältig hindurchgehen, dann sehen Sie, um 1250, nachdem dieser schreckliche Großbrand in der Zeit nach der Richterin Deborah alles verwüstet hatte, da wurde die Unterstadt, das heißt der größte Teil von Hazor, endgültig verlassen für die weitere Zeit. Und nach dieser Epoche, 1250, finden Sie Israel auf der Oberstadt. Also das ist doch schon interessant, eben die Bibel sagt, unter Josua wurde Hazor erobert, zerstört, aber nicht die Israeliten haben dann dort Wohnsitz genommen, sondern wieder die Kanaaniter. Und nach einer weiteren Zerstörung kamen die Israeliten. Und das entspricht dann eben auch der biblischen Erzählung. Nun finden wir Israel auf der Oberstadt. Wir gehen schön der Zeit nach, von früher zu immer später. Jetzt werden wir eine israelitische Höhe anschauen aus dem 12. 11. Jahrhundert. Also aus der Zeit der Richter. In der Archäologie nennt man das Eisenzeit 1. Nun, in Richter 2 wird beschrieben, wie die Israeliten eben die kanaanitische Religion übernahmen. Richter 2, Vers 12. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie hier waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn, und sie dienten dem Baal und den Astaroth. Jetzt sehen Sie auf der Oberstadt, wo wir die Grabungen anschauen. Und da findet man nun eine israelitische Höhe, die benutzt wurde zum Götzendienst. All die religiösen Steine, die man verehrt hatte, die sind hier nicht mehr zu sehen, die sind im Museum. Aber Sie sehen hier noch das Heiligtum, in Anführungsstrichen, denn es ist ein abgöttisches Heiligtum, aber eben nicht mehr von den Kanaanitern, sondern von den Israeliten. Aber hier wurden kanaanitische Götter verehrt. Genau wie das die Bibel sagt. Nun gehen wir zeitlich weiter in die Eisenzeit 2. Da kommen wir in die Zeit des 10. Jahrhunderts, in die Zeit von König Salomo. Im 10. Jahrhundert haben die Israeliten noch 35 Hektaren besiedelt. Das heißt, hier gab es etwa 1000 bis 1500 Einwohner. Wobei ich hier noch etwas Wichtiges erklären muss. Das scheint ja ziemlich wenig zu sein für eine wichtige Stadt. 1000 bis 1500 Einwohner. Aber man muss sich das so vorstellen, das waren vor allem die Adligen, die in diesen ummauerten Städten wohnten. Die ärmeren Leute, die wohnten sehr oft in Zelten, so wie Beduinen, außerhalb dieser ummauerten Großstädte. Und nur im Kriegsfall pferchten sich diese arme Bevölkerung, Leute aus der Bevölkerung der unteren Schichten in die ummauerte Stadt hinein, um dort Sicherheit zu suchen. Also Sie können aufgrund der Zahl von ausgegrabenen Steinhäusern, können Sie nicht darauf schließen, wie viele Einwohner es in Israel gab, weil eben noch die Zelte dazukamen und die Bibel spricht da ausdrücklich darüber und die können Sie archäologisch normalerweise nicht mehr als Überreste finden. Denn alles, was zu tun hat mit Zeltbehängen und Holz, das verrottet durch den Zahn der Zeit. Also, wir schauen jetzt die Zeit von König Salomo an. Nach der biblischen Chronologie war er König von 1016 bis 976 vor Christus. Das entspricht also Eisenzeit 2. Und wichtig, in 1. Könige 9, Vers 15 steht, und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem. Und Hazor und Megiddo und Gezer. Also hier wird gesagt, dass König Salomo ganz besonders bautätig war, nicht nur in Jerusalem, in der Hauptstadt Israels, sondern ebenso in Hazor, in Megiddo und in Gezer. Jetzt schauen wir hier auf der Akropolis das Stadttor aus der Zeit von Salomo an. Hier ist es. Das ist also nicht dazu ein plattes Tor, sondern das ist ein Torgang, wie Sie sehen. Auf den Seiten sehen Sie noch die Überreste von zwei mächtigen Türmen. Zwischen den Türmen ging man in die Stadt hinein, aber Sie sehen, es ist ein Torgang. Auf beiden Seiten gibt es je drei und drei Wächterzellen und vor diesen Zellen gibt es erhöhte Schwellen. Also immer drei Wächter waren für einen Strom. Für die Leute, die hinausgingen aus der Stadt, drei Wächter. Und für die Leute, die reingingen auf der anderen Seite, wieder drei Wächter. Sie sehen hier diese Wächterzellen auf der einen Seite mit den erhöhten Schwellen. Sehen Sie die? Da der Turm und hier die drei Zellen mit Grenzwehr. Dieser Begriff von erhöhten Schwellen bei Wächterzellen, kommt in der Bibel vor, in Hesekiel 40, und wird zum Beispiel in der alten Elberfelder Übersetzung mit Grenzwehr wiedergegeben. Aber wer kann sich dann schon als deutscher Leser etwas darunter vorstellen? Nun, hier haben Sie Illustration. Das sind also deutlich erhöhte Schwellen. Die sollten eben auch eine erhöhte Schwelle sein, damit die Wächter nicht ständig da in den Besucherstrom hineinkommen, sondern dass sie eben nur dann eingreifen, wenn sie einen berechtigten Verdacht hatten, um zu prüfen. Hier die Vorhalle und der Tordurchgang. Und auf der anderen Seite eben dasselbe. Turm, drei Zellen mit Grenzwehr und da die Vorhalle. Nun, das Interessante ist, dieses architektonische Design wird exakt in allen Details beschrieben in Hesekiel 40, Verse 6 bis 37. Und zwar ist es das Design für den zukünftigen dritten Tempel in Jerusalem in der Zeit, wenn der Messias einmal in Jerusalem König sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber dieses Design entspricht dem Design, das schon König Salomo, der Bauer des ersten Tempels in Jerusalem, verwendet hatte. Und zwar nicht nur in Hazor hat man dieses Design gefunden, sondern in den entsprechenden Schichten auch in Megiddo und in Gezer. Interessant, nicht wahr? Dreimal in den gleichen Schichten, die eben zur Zeit Salomos gehören. Das gleiche Design. Und es sind genau die drei Städte, von denen 1. Könige 9 sagt, dass Salomo dort Bauherr war. Jetzt verstehen Sie, warum ein Archäologe in Israel, als er eines dieser Tore mit seinen Helfern ausgrub, plötzlich sagen konnte, schauen Sie, wenn Sie jetzt da weitergraben, dann wird das und das herauskommen. Und die Helfer haben gegraben, gemacht, und es war genau so. Und sie haben sich gefragt, ob der Mann Wahrsagerei betreibt. Nein. Das war keine Wahrsagerei, sondern er kannte die parallelen Fälle und hat sich gesagt, ja, das ist die Zeit von Salomo, der hat das gleiche Design verwendet, also muss es so rauskommen. Und es war genau so. Das Design des Hesekiel-Tempels. Ja, also das ist auch wieder eine Bestätigung von ganz, man könnte sagen, kleinen nebensächlichen Angaben in der Bibel. Aber alle unsere Stichprobenkontrollen, die wir durch die Archäologie machen können, sind wichtig, um zu zeigen, wie exakt auch die sogenannten feinen Details sind. Hier sehen Sie noch etwas neben dem Turm, da im Vordergrund des Stadttores, sehen Sie die Kasematte-Mauer, so eine Doppelmauer, auch aus der Zeit von Salomo. Das ist sein Werk. Nun gehen wir zeitlich weiter. Nach Salomo hat sich ja Israel gespaltet in die 10 Stämme im Norden, die 2 Stämme im Süden. Jetzt schauen wir uns Hazor zur Zeit des 10-Stämme-Reiches unter König Ahab an. Das war so besiedelt auf der Oberstadt. Im 9., 8. Jahrhundert war wieder die gesamte Oberstadt mit 100 Hektaren besiedelt, also die Stadt wurde größer als zur Zeit von Salomo wieder. 100 Hektaren. Man hat eine neue Stadtmauer errichtet, eine Burg, eine sensationelle Wasserversorgung und auch Lager, öffentliche Lagerhäuser. Jetzt schauen wir uns die Burg Israels an aus dem 9. 8. Jahrhundert. Sie sehen, an welcher Stelle. Das ist die Ruinenstätte dieser Burg Israels aus der Zeit der 10 Stämme. Eine andere Ansicht. Und hier sehen Sie ein öffentliches Lagerhaus aus der Zeit von Ahab und danach, 9. 8. Jahrhundert. Also da konnte eben Nahrung gelagert werden, was besonders wichtig war, gerade für Kriegszeiten, damit man die Bevölkerung versorgen konnte. Hier sehen Sie ein Privathaus aus dieser Zeit, ganz typisch, mit einem Innenhof, darin eine Ölpresse. Und jetzt schauen wir uns die Wasserversorgung an für die Kriegszeit. Wieder in der Übersicht sehen Sie, wo man die ausgegraben hat. Diese Wasserversorgung besteht aus 3 Teilen. Römisch 1 habe ich bezeichnet, den Zugangsbereich. Dann kommt Römisch 2, der Schacht. Und am Ende, Römisch 3, ein Tunnel von 25 Metern. Also ungefähr in der Zeit von König Ahab hat man dieses Projekt in Angriff genommen und hat durch alle früheren Schichten von Hazor hindurch gegraben. Runter, insgesamt etwa 45 Meter hinab, bis man zum Grundwasser kam. Und es ging darum, in Kriegszeiten konnte man nicht mehr aus der Stadt hinausgehen, um da Wasser bei den Quellen draußen zu schöpfen oder im Wadi Hazor. So musste man also Wasser haben innerhalb der Stadt, aber man hatte keine Quelle. Und so grub man auf diese Weise innerhalb der Stadt runter, bis man zum Grundwasser kam. Jetzt gehen wir da hinein. Hier sehen Sie den Zugangsbereich, Römisch 1. Und dann beginnt Römisch 2 eben die Grabung durch die früheren Schichten von Hazor. Die Seitenwände wurden dann zugepflastert und eine Treppe wurde da eingerichtet. Sie sehen die zeitliche Verpflasterung der früheren Schichten und die Treppe, die da entlang diesen Wänden runterführte in die Tiefe. Jetzt schauen wir da von unten rauf. Auch hier. Und nun gehen wir in den dritten Teil, am Schluss durch den Felsen hindurch, ein Tunnel von 25 Metern bis hin zum Grundwasser. Sie sehen auch da wieder Treppen aus dem Gestein herausgeschlagen. Blick zurück, Blick hinunter. Und jetzt sind wir ganz unten. Sie sehen, es hat da eigentlich kein Wasser mehr, weil der Grundwasserspiegel heute in Israel, in Nordisrael, eben tiefer liegt als zu biblischen Zeiten. Was sehr schlecht ist, ja. Sehr, sehr schlecht. Denn das kann zu einer künftigen Versalzung des Grundwassers führen. Ja, jetzt hier sehen Sie noch den Befestigungsturm aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Gerade neben dieser Burg Israels, die wir schon gesehen haben. Jetzt sind wir hier auf dem Befestigungsturm. Aber dieser Turm konnte schließlich den Angriffen der assyrischen Weltmacht und ihrem Heer nicht mehr widerstehen. Gott hatte durch die Propheten verkündigt, weil die 10 Stämme sich von Gott abgewandt haben und eben auch Kinderopfer und andere Gräuel betrieben haben, wie Wahrsagerei, Spiritismus, Okkultismus, wollte Gott ihr Leben auch nicht mehr schützen. Und so wurde das Nordreich durch die Assyrer besiegt und die Israeliten wurden deportiert nach Assyrien in den heutigen Nordirak. Das hat die Bibel vorausgesagt und es hat sich erfüllt und wir sehen hier nun die Überreste der Zerstörung und der Erfüllung dieser Prophetie. In 2. Könige 15, 28 lesen wir, und er, Pekach, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien. Und er nahm Ijon ein und Abel-Bet-Maaka und Janoach und Kedes und Hazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner nach Assyrien hinweg. Nun, in Hazor finden wir die Zerstörungsspuren aus der Zeit um 732 vor Christus, als Tiglat-Pileser der Dritte mit seiner assyrischen Armee Hazor verwüstet hatte. Hier sehen Sie die Spuren der Verwüstung durch Tiglat-Pileser. Nun, ich habe gesagt, Hazor dokumentiert wunderbar die Zeit der biblischen Geschichte von 1800 bis 732 vor Christus. Eigentlich die ältesten Spuren von Hazor gehen noch weiter zurück, aber das sind eben die kananitischen Spuren, so wie die Bibel das berichtet. Nach der Sintflut sind die Nachkommen von Ham über Kanaan hierher gekommen und haben das Land Kanaan besiedelt. Also wir können das alles schön nachvollziehen, die Zeit der Kananiter, die Zeit Josuas, die Zeit der Richter, die Zeit Salomos, die Zeit des Königreiches der 10 Stämme und dann die Wegführung nach Assyrien. Alles in der exakten Reihenfolge, genau wie die Bibel das sagt. Und so bestätigt Hazor ganz eindrücklich die historische Glaubwürdigkeit der Bibel. Hier verschiedene Blickrichtungen auf Hazor. Übrigens, aus 200 verschiedenen Tells in Israel wurden durch die UNESCO 3 ausgewählt als World Heritage Sites. Nämlich Tel Hazor, dann Tel Megiddo und Tel Beersheba im Süden. Also Tel Hazor hat auch für die UNO eine ganz besondere Bedeutung. Aber nicht deswegen haben wir uns mit Hazor beschäftigt, das ist nur so eine Nebenbemerkung. Ja, wir gehen jetzt weiter zu Tel Dan, aber an dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen mit einer musikalischen Einlage, so als Auflockerung für das Gehirn. Man hat nämlich festgestellt, dass klassische Musik das Gehirn aktiviert und sogar reaktiviert. Das ist ein Ergebnis der modernen Hirnforschung. Also mit Rockmusik geht das nicht. Das Gegenteil. Also der Frontallappen, wo das steuernde Bewusstsein ist, angesiedelt ist, das wird gebremst durch Rockmusik. Aber durch klassische Musik wird es angeregt. Als ein populärer Artikel in den USA darüber veröffentlicht wurde, sind in der Folge die CD-Verkäufe von klassischer Musik ganz rasant hinaufgegangen.